übertroffen haben, das war genug. Kann ich bei verstehen. Liebe Matthias, liebe Katharina, liebe Eltern, Familien, alle anderen der beiden, liebe Festgemeinde, wir freuen uns, dass euer großer Tag nun endlich da ist. Und ich denke, dass endlich kann man dies unterstreichen. Und an der Stelle muss ich gleich mit einer kleinen Entschuldigung anfangen, denn ein bisschen bin ich mit Schuld daran, dass die Trauung schon vor einer Woche stattgefunden hat. Ich selber hatte dann nämlich bei einer anderen Hochzeit zu sein, bei einer goldenen Hochzeit, der goldenen Hochzeit meiner eigenen Eltern, und habe dort predigen dürfen, und so bin ich dann in einer Woche, ein halbes Jahrhundert, zurückgegangen. Wie in einer Zeitmaschine habe ich jetzt zurückgebeamt zu eurem ersten Hochzeitstag. Und ich muss bedenken, eigentlich ist der Unterschied gar nicht so groß. Eigentlich, es ist dasselbe Geheimnis, auf das die einen zurückblicken, indem sie noch sehen, und dem die anderen, also die beiden, entgegenfiebern, in das wir heute ganz offiziell eintreten. Es ist das Geheimnis, das man mit dem Abenteuer einer christlichen Ehe beschreiben kann. Ich würde dann erstmal sagen, wir warten mal ab, ob wir die überhaupt 50 Jahre zusammenkommen. Und damit meine ich nicht den Fall, dass einer von beiden vorher stirbt. Darauf haben wir ja keinen Einfluss. Darüber denke ich, würde auch niemand spenden. Nein, ich meine den anderen Fall, jede andere Situation, die bei vielen Zeitgenossen zum Normalfall geworden ist, wenn man auf die hohen Scheidungsraten sieht. Und die Promis machen es uns ja vor. Die Prominenten, da wir gerade im Wahlkampf sind, ist es wahrscheinlich am besten, sich bald an den Politikern zu orientieren, an den Vorsitzenden der verschiedenen Parteien. Der amtierende Kanzler ist mehrfach geschieden. Der Außenminister steht, ich habe jetzt nicht mehr ganz mitgezählt, aber wenn die Gerüchteküche stimmt, mittlerweile über eine vierten oder fünften Eheschließung. Auch die Galionsfigur der ganz Linken war schon mehrmals beim Standesamt, um getraut zu werden, und von dem sagt man ja, die wird nicht mehr gemeinsam in einen Hubschrauber fliegen. Denn wenn der abstürzen würde, dann müssten zu viele Hütchenbetten auf einmal bezahlt werden. Das sind die einen. Und gut, die Kandidatin auf der anderen Seite ist auch schon in der zweiten Ehe, und ihr möglicher Koalitionspartner profiliert sich damit, dass er sich als bekennenden Homosexuellen immer wieder darstellt in der Öffentlichkeit. Das ist die Situation in unserer Gesellschaft. Und bezeichnenderweise ist der Einzige, der sich für seine Auffassung von Ehe und Familie rechtfertigen muss und angegriffen wird, der ehemalige Verfassungsrichter Professor Paul Kirchhoff. Weil er ein Verständnis von Ehe und Familie vertritt, das dem der Bibel sehr, sehr nahe kommt. So sieht es aus in unserer Gesellschaft. Das prägt auch die öffentliche Meinung. Und in diesem ethischen Sumpf, wollt ihr heute ganz bewusst ein anderes Signal setzen. Ihr wollt heute ganz bewusst in eine christliche Ehe eintreten. Und ihr gelobt vor dem heiligen Gott und vor der Gemeinde und vor der Welt, dass ihr euer Leben einander, aneinander binden werdet, bis dass der Tod euch scheidet. Nicht solange es gut geht, nicht solange uns kein anderer kommt, der uns gefällt, nicht solange wir keine Schwierigkeiten haben, sondern solange, bis der Tod euch scheidet. Und dann fragen viele Menschen, wie kann das gehen? Wie kann eine christliche Ehe in einem solchen gesellschaftlichen Umfeld überhaupt funktionieren, wie ich es eben dargestellt habe? Und stopp, könnte einer dazwischen rufen, warum überhaupt christliche Ehe? Warum soll die Ehe unbedingt etwas Christliches sein? Nicht-Christen können auch genauso heiraten, tun das ja auch. Und Nicht-Christen können durchaus auch gute Ehen führen. Ich kenne etliche Nicht-Christen, die durchaus vorbildliche, zufriedene Ehen führen. Was soll also an der Ehe christlich sein? Warum geht man an so einem Tag in die Kirche, in die Gemeinde? Warum hört ihr euch sogar heute an eurem Hochzeitstag noch eine Predigt an? So könnte man fragen. Die Antwort ist ganz einfach. Die Ehe ist ein christliches Patent. Die Ehe wurde erfunden von dem lebendigen Gott, an den die Christen glauben. Die Ehe wurde entworfen von dem lebendigen Gott, der in der Bibel, in der Heiligen Schrift zu uns redet. Und dort hat uns sein Sohn Jesus Christus einmal in knappen Worten mitgeteilt, was Ehe eigentlich bedeutet. Und ich denke, gerade in dieser Situation ist es besonders wichtig, wieder mal daran zu erinnern. Und auch unsere Zeitgenossen, wenn wir mit ihnen sprechen, immer wieder daran zu erinnern, wie sich der Erfinder der Ehe sein Patent eigentlich gedacht hat. Und darum lese ich zunächst einige Sätze, die Jesus das ganze Nacht zusammengefasst hat, bevor wir dann zu eurem Ausspruch kommen. Da sagt der Jesus, er, der am Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Leib sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Leib. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Die Ehe, so sagt der Jesus hier, ist keine menschliche Erfindung. Sie ist von Gott selbst gemacht, von Gott gestiftet. Und wer eine Ehe eingeht, der macht bei einem Modell mit, das Gott schon am Anfang der Schöpfung mit in die Welt gesetzt hat. Er tritt gewissermaßen in einen Raum ein, den Gott schon am Anfang bereitgestellt hat. Und in Gottes Sicht ist die Ehe nicht eine Möglichkeit unter vielen, in der man und Frau zusammenleben können. So wie man das ja heute manchmal sagt, naja, man kann mit Ehe zusammenleben, man kann ohne zusammenleben, man kann in Dreiergruppen zusammenleben, man kann in wechselnden Partnerschaften zusammenleben. Es ist alles irgendwo gleichwertig und jeder sucht sich eben aus dem großen Angebot das heraus, was ihm am besten gefällt und was ihm am besten passt. Und Familie ist dann nicht mehr Vater, Mutter und Kinder, sondern Familie wird neu definiert, dort wo Erwachsene mit Kindern zusammenleben, dort sei Familie. Ob das Homosexuelle sind oder Leute, die freiwillig alleine ziehen und sagen, ich brauche keinen Mann oder keine Frau, aber ich habe ein Kind. Die Bibel sieht es anders aus. Gott sagt, es gibt nur ein Konzept, wenn Mann und Frau gemeinsam leben wollen. Nur ein Konzept, dem der lebendige Gott seine Zustimmung erteilt. Und das ist sein eigenes Konzept. Das ist die Ehe. Und Jesus sagt hier noch mehr über die Ehe. Er sagt etwas über das Wesen aus. Wie Ehe eigentlich funktioniert. Er sagt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Das heißt, er wird frei sein, eine völlig neue Bindung einzugehen. Ein neues Haus zu gründen. Er wird an seiner Frau hängen. Das heißt, er wird sich mit ihr untrennbar verbinden. Ein ganzes gemeinsames Leben, mit ihr zusammenwachsen. Und das Ergebnis, sagt Jesus, wird sein, die beiden werden ein Leib oder ein Fleisch sein. Und das ist ganz umfassend gemeint, seelisch, geistig und auch körperlich. Die Sexualität hat in der Bibel eine große Bedeutung in der Ehe. Die Sexualität ist laut Schöpfungssinn Gottes für uns nicht nur gegeben zur Zeugung von Nachkommen. Das ist nicht die einzige Aufgabe, sondern Gott hat sie aufgegeben, damit wir uns als Ehepartner in der Ehe gegenseitig beglücken. Und damit wir auch durch die gemeinsame Sexualität seelisch weiter zusammenwachsen. Sexualität ist nicht das einzige Bindemittel in einer Ehe. Aber es ist nach Gottes Willen ein wichtiges Bindemittel innerhalb der Ehe. Und darum gehört, das betont die Bibel auch, der Geschlechtsverkehr auch in die Ehe und nur in die Ehe hinein. Nicht, weil Gott den Unverheirateten etwas wegnehmen will, sondern weil die Sexualität den Schutzraum und auch die Geborgenheit der Ehe braucht, um sich wirklich entfalten zu können. Auch die Sexualität in der Ehe ist ja etwas, das wächst, das Zeit braucht. Und so kann man sagen, die Sexualität leint Menschen gewissermaßen zusammen. Die Bibel verwendet mal einen ganz ähnlichen Ausdruck. Auch außerhalb der Ehe leint Sexualität Menschen zusammen, aber solche Menschen, die sich jederzeit wieder trennen können. Jedes Mal, das muss man sich ganz bildlich vorstellen, wenn zwei zusammengeleimte Bretter auseinandergerissen werden, gibt es seelische Splitter. geht was kaputt bei diesen Brettern. Und je öfter man so ein Brett mit einem anderen zusammenleimt und wieder aufeinander reißt, umso mehr wird es zerrissen und beschädigt, umso weniger bleibt übrig von diesem Brett. Und so sind viele Menschen in ihren Seelen schwer beschädigt worden, weil sie in diesem Geschenk, das Gott uns für die Ehe gegeben hat, außerhalb der Ehe herum experimentiert haben. Und ich denke, es ist ein gutes Zeichen, dass wir bei vielen Jugendlichen merken, auch außerhalb der Gemeinde, dass sie wieder anfangen zu fragen nach Treue, nach Verbindlichkeit. Und danach, dass es sich lohnt, bis zur Ehe zu warten. Auch deshalb ist die Ehe von Anfang an monogam von Gott geschaffen, also als eine Ehe, ein Mann, eine Frau. Und auf diesem Wege will Gott uns eine bewirkende, tiefe Gemeinschaft schenken, in der wir füreinander sorgen und unser Leben ganz für den anderen einsetzen und hingeben. Und diese kleine Erzählung, die schützt der lebendige Gott zusätzlich, wodurch? Dadurch, dass er die Ehe mit einem öffentlichen, rechtlichen Rahmen umgibt. Die Ehe ist nicht einfach so ein Treueversprechen hinter verschlossenen Türen, dass keiner mitbekommt. Manche denken, ja, wir haben uns ja mal versprochen, abends im Dunkeln bei schöner Musik, dass wir ewig zusammenbleiben wollen und darum betrachten wir uns nur als verheiratet. Das ist sehr romantisierend, sehr unnüchtern gesehen. Nein, die Ehe vielmehr ist ein rechtsverbindliches Gelöbnis vor der Öffentlichkeit. Die Ehe ist ein rechtsverbindliches Gelöbnis vor der Öffentlichkeit. So hat es Gott gedacht. So war es auch schon im Alten Testament. Und deswegen kann man sagen, nicht ARD und ZDF, sondern die Ehe. Die Ehe ist die erste öffentlich-rechtliche Einigung. Und genau das betont Jesus hier in Vers 6, wenn er sagt, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Ehe ist immer lebenslänglich. Und darum ist eine Ehe auf Probe keine Ehe. Die zwei werden ein Leib. Aber so fragt man jetzt, wie kann das gehen? Wie kann das in der harten Realität des ganz normalen Alltags, wo das Essen anbrennt, wo die Tassen durch die Luft fliegen, wenn man nicht mal streitet, wo er zu spät kommt, wo die tickig wird und er gleich stürzt, wie kann das funktionieren? Ein Leib. In der Realität sagen ja viele, die Ehe ist eher ein Liebkampf. Ja, also im ersten Jahr, da kämpft der Mann um die Vorherrschaft. Im zweiten Ehejahr kämpft der Mann um die Gleichberechtigung. Und im dritten Jahr kämpft er nur noch um das nackte Überleben. Und die große Frage ist nun, wenn das oft die Realität darstellt, Sie lachen an der richtigen Stelle, ja? Wie können wir Menschen mit unseren Ecken und Kanten, mit unserem Egoismus, mit unserer Widerborstigkeit, mit unseren tausend Macken, die wir mit uns rumtragen, und glaubt ja nicht, dass ihr euch in der Ehe sehr ändern werdet. Also es ist völlig illusorisch zu meinen, ja, ihn oder sie hat mal geheiratet, aber das gewöhnt ihr schon noch ab. Und an der Stelle, meine Frau versucht das schon seit 1987. Ja. Das ist also sehr fraglich, ob das gelingt. Nein. Die Frage, wie kann das gehen? Wie können wir trotzdem in diese Einheit hineinwachsen? Und hier, und das will ich ganz deutlich sagen, wir sind Menschen, die den lebendigen Gott kennen. In einer besonders komfortablen Situation, in einer besonders günstigen Ausgangsposition. Denn der Erfinder der Ehe hat uns nicht nur dieses Patent mitgegeben, sondern er hat uns auch gezeigt, wie wir mit diesem Patent leben können. Wie das in die kleinen Münze des Alltags umgesetzt werden kann. Und an der Stelle kommt nun euer Trauspruch ins Spiel, ein ganz programmatischer Trautext. Ein Wort, das der Apostel Paulus die Gemeinde aufgeschrieben hat im Auftrag Gottes. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken, das heißt in jeder Hinsicht, zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Diesen Satz wollt ihr beide als Motto, als Leitspruch über eure ganze Ehe stellen. Und das ist erstmal ein Bekenntnis. Es ist ein Bekenntnis, weil ihr euch selbst damit identifiziert. Lasst uns das wirklich wagen, wahrhaftig zu sein in der Liebe. Und hier ist es ein ganz auffällig. Hier stellt Paulus zwei Dinge zusammen, die wie Zwillinge untrennbar zusammengehören, nämlich Liebe und Wahrheit. Wahrhaftig sein in der Liebe. Man muss sagen, dieser Brief wurde ursprünglich nicht an einen Brief Brauchwein geschrieben, sondern an eine Gemeinde. Aber die Prinzipien, die Paulus hier benennt, die kann man auch ganz ähnlich auf eine Ehe anwenden. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Wenn die Ehe ein Auto wäre, wenn man die Ehe mit einem Auto vergleichen würde, könnte man sagen, die Liebe ist der Motor und die Wahrheit ist das Lenkrad. Das Lenkrad, dass die Kraft des Motors in die richtige Richtung lenkt. Was ist nämlich Liebe? Das ist ja ein Begriff, zu dem man sich alles Mögliche vorstellen kann. Was ist Liebe, so wie Gott sie sich gedacht hat? Liebe ist viel mehr als ein schönes Gefühl. Liebe ist auch viel mehr als Verliebtheit. Liebe heißt, ich gebe dem anderen, was er wirklich braucht, auch wenn es mich viel kostet. Das ist Liebe. Liebe heißt, ich gebe dem anderen, ich gebe der Katharina, ich gebe dem Matthias, das, was er wirklich braucht, auch wenn es mich viel kostet, das heißt Liebe. Und deswegen kommt der Ausdruck Liebe in der Bibel meistens als ein Tätigkeitswort vor. Die Liebe ist tätig, sie tut dem anderen Gutes, sie gibt sich für den anderen hin, sie fragt nicht nach dem eigenen Nutzen in erster Linie, sondern sie fragt, was braucht der andere, was dient ihr, was tut ihr gut, was dient ihr. Und weil das so ist, darum kann die Liebe auch nicht einfach nach Gefühl und Weltschlag vorgehen. Das sieht man doch schon in der Erziehung. Also ich meine nicht, dass ihr euch nicht erziehen sollt, aber ich nehme jetzt einfach mal die Erziehung als Beispiel. Ja? Manche Eltern meinen, es sei Liebe, wenn sie ihren Kindern jeden Wunsch erfüllen. Das ist aber keine Liebe. Das ist Verwöhnen, das ist manchmal Bequemlichkeit oder Konfliktscheu, aber keine Liebe. Die Liebe fragt danach, was der andere wirklich braucht. Und wenn ich meine beiden Kinder immer nur verwöhnt hätte, hätte ich ihnen sicherlich nicht das gegeben, was sie wirklich brauchen. Zucker, 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 Zucker. Ja, der liegt natürlich. Aber also die Liebe fragt, was nützt dem anderen? Und darum hat wahre Liebe, merken Sie, wahre Liebe, immer auch etwas mit Wahrheit zu tun. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Und was bedeutet Wahrheit in der Liebe? Wahrheit hat eine subjektive und eine objektive Seite. Wahrheit bedeutet erstmal, dass ihr wahrhaftig zueinander seid. Dass ihr offen seid, voreinander durchsichtig werdet. Es gibt dafür diesen schönen Ausdruck Transparenz. Ich kenne das vielleicht von diesem Wandelarbeit zur Adventszeit oder im Herbst, wenn ihr gestellt und durchscheint. Transparent, durchsichtig, offen füreinander. Das gehört zur Liebe dazu. Und damit wird es wichtig sein, dass ihr viel redet miteinander in eurer Ehe. Dass ihr auch immer euch genügend Zeit nehmt zum Sprechen, auch wenn es turbulent um euch herum vorgeht. Und dass ihr miteinander offen sprecht, nicht versucht, den anderen zu manipulieren, um ihn irgendwo dahin zu bringen, wo ihr ihn hinhaben wollt, sondern die Liebe hat etwas zu tun mit Wahrhaftigkeit, mit Transparenz, mit Offenheit. Wahrhaftig in der Liebe. Wahrheit hat aber auch eine objektive Seite. Es gibt eine Stelle, wo der lebendige Gott schwarz auf weiß die Wahrheit festgelegt hat. Und das ist hier die Bibel, das ist ein Wort. Und darum heißt wahrhaftig sein in der Liebe auch, dass ich meinem Ehepartner helfe, gemeinsam mit mir auf der Grundlage der Liebe zu leben. In einer christlichen Ehe liegt die Liebe auf dem Tisch. Wahr sein in der Liebe heißt, dass wir miteinander eine Ehe führen, in der wir uns ganz bewusst an das Wort Gottes und an seinen Willen hin. In einer Ehe sind ja auch immer wieder Entscheidungen, wichtige Entscheidungen zu treffen. Und dann ist immer wieder die Frage, nach welchen Maßstäben trefft ihr eure Entscheidung? An welchen Kriterien richtet ihr eure Entscheidung aus? Und da heißt wahrhaftig sein in der Liebe, dass einer den anderen immer wieder auf das Wort Gottes behaftet. Dass ihr euer Leben wirklich an der Bibel ausrichtet. Auch zum Beispiel, wie eure Ehe gestaltet. Ein Kapitel später in Epheser 5, bevor ich dazu einiges noch schreiben, ab Vers 21, das könnt ihr mal lesen. Er sagt Paulus zum Beispiel, dass es Gottes Wille ist, dass der Mann in der Ehe eine Führungsverantwortung für die Ehe und für die Familie wahrnimmt. Dass der Mann auch nach außen in seinen Kopf für seine Frau und seine Familie hinhalten soll. Und dass die Frau den Mann darin unterstützen soll und sich ihm in einer guten Weise unterordnen soll. Dass sie akzeptieren soll, dass der Mann von Gott diese Aufgabe bekommen hat. Aber das heißt nun gerade nicht, dass der Mann den Pascha spielen kann und da und auf der Frau herumtrampeln, sondern lest mal genau, was da steht in Epheser 5. Das heißt, dass der Mann bereit sein muss, mit ganzer Hingabe sein Leben für seine Frau einzusetzen und sich notfalls auch für sie zu opfern. dass der Mann die Frau wirklich tragen muss, in guten wie in bösen Tagen. Und dass sie so, wenn jeder seine Bestimmung von Gott her wahrnimmt, eine Ehe führen nach dem Willen Gottes, in der sie sich gegenseitig so stark machen, wie es möglich ist. Wahrhaftig sein in der Liebe heißt, dass ich dem anderen helfe, auf der Grundlage von Gottes Wahrheit zu dem Menschen zu werden, den Gott auf ihn machen will. Und darum wird es wichtig sein, dass ihr regelmäßig miteinander betet, dass ihr eure Ehe wirklich auch vor Gott führt, dass ihr zusammen in seinem Wort seid und dass ihr euch in dieser Weise gegenseitig im Glauben stärkt. Und ihr müsst eines euch immer klar machen: Kein anderer Mensch beeinflusst unser Leben, unseren Charakter, unsere Entwicklung so stark wie unser Ehepartner. Wenn ich meine Frau damals nicht geheiratet hätte, wäre ich heute sicherlich in mancher Hinsicht ein anderer Mensch. Das müssen wir einfach wissen, was für eine ungeheure Verantwortung wir übernehmen, wenn wir in eine Ehe eintreten. Wie stark wir prägend auf unseren geliebten Ehepartner einwirken, ob wir das wollen oder nicht. Und darum wird sehr viel davon abhängen, wie ihr euch gegenseitig beeinflusst. Ob ihr euch gegenseitig zu dem lebendigen Gott hinzieht oder ob ihr euch von ihm ablenken lasst. Also, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Das ist Gottes Konzept. Und hier könnte man schon fast Amen sagen, aber Paulus hakt noch einmal ein. Er sagt, als würde er sagen, halt, stopp, es fehlt noch etwas, dieser Vers ist noch nicht zu Ende. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem, der das Haupt ist, nämlich Christus. Und damit macht Paulus glasklar, kristallklar: Wenn ihr wirklich so leben wollt, schafft ihr das nicht aus eigener Kraft. Schafft ihr das nicht nur gestützt auf euren eigenen Verstand. Wenn ihr wirklich so leben wollt, dann kommt alles darauf an, dass ihr nicht nur eure Zweierbeziehung miteinander pflegt, sondern dass ihr auch gemeinsam in einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus steht. Wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Und wachsen bedeutet, dass es eine lebendige Beziehung ist. Jesus Christus lebt. Deswegen, wer mit ihm lebt und sich auf ihn verlässt, der wächst auch mit Jesus Christus näher zusammen. Der lernt ihn besser kennen. Und diese Beziehung zu Jesus Christus ist nicht nur eine lebendige, sondern sie ist auch im besten Sinne eine hierarchische. Da gibt es ein Haupt. Und das ist Christus. Jesus Christus ist nicht einfach nur mein Freund und mein Kumpel, der mal gerade bereitsteht, wenn ich ihn brauche und wenn ich selber nicht mehr klarkomme, sondern er ist der Herr, er ist der König. Und er erhebt den Anspruch, das Leben seiner Leute zu regieren und uns nach seinem Willen zu führen. Und darum hat das mal jemand ganz großartig ausgedrückt. Was ist Ehe? Stellt euch das vor: E-H-E. Ehe bedeutet eine rechts, einer links und der Herr in der Mitte. Das ist Ehe. So ist es gemeint. Und mit anderen Worten hätte Paulus auch einfach sagen können: Wir brauchen Christus. Es ist er, der den Unterschied macht. Und das ist die letzte Frage, die wir heute Morgen klären müssen. Warum ist das? Ihr braucht Christus, sagt Paulus. Warum ist das so? Und das gilt nicht nur für das Brautpaar, sondern für alle Menschen. Warum brauchen wir Christus? Die Antwort ist ganz klar: Weil unser Leben dem lebendigen Gott gehört. Er hat es uns anvertraut. Euch und seinen. Und der lebendige Gott hat uns geschaffen mit einer großen Bestimmung, mit einem großen Ziel. Nämlich, dass wir ihn wieder lieben, dass wir ihn ehren, dass wir ihn anerkennen als den Schöpfer und den Herrn unseres Lebens. Wir sind kein Zufallsprodukt, das mal 7 oder 8 Jahrzehnte über diese Welt stolpert und dann auch niemand wieder sehen verschwindet. Die Evolutionstheorie kann die entscheidenden Fragen des Lebens nicht klären. Sie kann nicht klären, wie aus nichts etwas wird. Sie kann nicht klären, wie aus Chaos Ordnung wird. Sie kann nicht klären, wie aus Nichtleben Lebendiges wird. Die entscheidenden Fragen kann die Evolutionstheorie nicht beantworten. Und es stimmt immer noch, was Louis Pasteur, der große Forscher, gesagt hat: Lebendiges entsteht nur aus Lebendigem. Gott hat uns das Leben geschenkt. Und er hat uns mit diesem großen Ziel in die Welt gesetzt, dass wir als Einzelne und als Ehepaar für ihn und zu seiner Ehre leben. Aber die Menschen sind ausgebrochen aus dieser Bestimmung. Wir Menschen, wir haben Gottes Anspruch einfach ignoriert.
Ja, die links liegen lassen und dann ist hier eine zweite Haut für unser Leben geworden. Das ist ganz normal, so zu leben. Das kratzt uns auch nicht mehr. Wir haben Gott vielleicht herangezogen, wenn es uns mal schlecht ging oder wenn wir mal in eine besinnliche, religiöse Stimmung hineinkamen. Dann ja, möglicherweise. Aber wir haben uns in unserem normalen Leben so weit von Gott entfernt, in unserem Herzen, dass wir irgendwann gar nicht mehr gemerkt haben und gar nicht merken, wie sehr er uns eigentlich fehlt. Und das ändert nichts an dem objektiven Tatbestand, dass wir Menschen ohne Gott leben. Auch wenn wir das Problem nicht sehen, so besteht es trotzdem. Und wir sind in Gefahr. Ob wir es merken oder nicht, wie vor einem Jahr, als wir aus dem Urlaub zurückkamen, du noch an einer Baustelle entlang, etwa auf der Autobahn in Höhe von Göttingen, und Leute kamen uns entgegen und wollten uns auf irgendetwas aufmerksam machen. Ich dachte, was haben die denn alle? Die geht's doch wunderbar. Die stellen sich doch vorne nicht so anstellen. Und dann plötzlich merke ich, wie hinten der Reifen nach etwas aufzubrechen. Und ich konnte gerade noch den Wagen auf eine Sandspur bringen und drehte, stieg natürlich auf und dann sah ich, der Reifen platt war. Ich hatte ein ernsthaftes Problem gehabt. Ich hatte bloß nicht gemerkt. Also die Tatsache, dass wir ein Problem spüren und nicht sehen, ändert nichts daran, dass es besteht. Und so sagt Gott, lieber Mensch, du siehst dein Problem nicht, das so nicht mehr. Aber dieses Problem ist objektiv da. Weil du mit deinem Leben so vor mir nicht bestehen kannst. Und das hat dramatische Konsequenzen, liebe Leute. Denn der lebendige Gott ist heilig. Er, der alle Macht hat, lässt nicht mit sich spielen. Und wenn wir so bleiben, wie wir sind, sagt uns Gott in seinem Wort, wenn wir unser Leben ohne Gott führen, ohne Jesus Christus meinen Plan zu kommen, dann werden wir scheitern, früher oder später. Und wir werden spätestens in Gottes Gericht verurteilt werden und auf ewig von ihm getrennt sein. Und genau das wollte Gott nicht. Und genau das will er immer noch nicht. Und deshalb hat er alles getan, um uns aus dieser verzweifelten Notlage herauszuziehen, weil wir es allein nicht schaffen. Weil keiner von uns gut genug wäre, um vor Gott seine Schuld zu begleichen. Und um uns da rauszuziehen, hat der lebendige Gott einen endlich hohen Preis bezahlt. Und jetzt schließlich der Preis. Was ist Liebe? Liebe ist, dass ich dem anderen das gebe, was er braucht, auch wenn es mich unendlich viel kostet. Und genau das hat Gott getan. Er hat uns das gegeben, was wir brauchen, auch wenn es ihn unendlich viel gekostet hat. Er hat seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde kommen lassen. Dann ist Jesus mehr als 30 Jahre hier gewesen, hat seine Macht, seine Autorität unterstrichen durch die Wunder, die er tat und die Augenzeugen nachprüfen konnten. Und dann ist er an dem Kreuz für uns gestorben. Und er hat immer klar gesagt, warum er das tat. Er hat gesagt, ich nehme die Strafe auf mich, die du verdient hast. Ich sterbe, um die offene Rechnung zu bezahlen, die du, Nestvogel, mit deinem verwirrten Leben niemals mehr hättest zahlen können. Und das hat er gemacht. Er hat sich verurteilen und hinrichten lassen, obwohl er unschuldig war. Und er ist gestorben für dich und für mich in gleicher Weise. Und dann, nach nicht mal 48 Stunden, hat Jesus Christus den Tod sichtbar besiegt. Er ist auferstanden, das Grab war leer, die Augenzeugen haben ihn gesehen. Und da war er noch 40 Jahre auf der Erde, hat mit Menschen zusammen gegessen, hat ihm die Situation erklärt. Und dann ist er in Gottes ewige Welt nach 40 Tagen für uns zurückgegangen. In der wir ihn nicht mehr sehen können, aber aus der er uns sehen kann. Und er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage, ich lasse euch nicht mehr allein. Und ich werde euch zu mir holen, wenn ihr mir vertraut. Und sehen Sie, darum kann Jesus Christus den Anspruch erheben, der Einzige zu sein, der Einzige, der uns retten kann, weil keiner der Religionsstifter den Tod besiegt hat. Keiner der Religionsstifter sein Leben für uns gegeben hat. Kein anderer die Macht hat, unser Leben mit dem lebendigen Gott zu versöhnen. Und darum geht es jetzt. Wer zu Jesus Christus kommt, wer es zugibt, ich brauche dich, ich gebe zu, dass ich ohne dich gelebt habe und ich bin bereit, Gott, dein Urteil über mein Leben zu akzeptieren, auch wenn ich mich bisher gar nicht so schlecht gefühlt habe, wie es eigentlich um mich steht. Aber ich will diese einzige Lösung wählen, die du für mich geschaffen hast. Und ich bitte dich, Herr Jesus Christus, vergib mir. Ich bin bereit, mein Leben an dich zu geben. Wer so zu ihm kommt, den nimmt Jesus Christus an. Den stellt dir auf ein neues Fundament. Und wer so zu ihm kommt, der bemerkt, er ist der Herr. Er ist das Haupt, wie Paulus hier sagt. Er nimmt unser Leben unter seine Regie.
Und er nimmt auch eure Ehe unter seine Regie und bringt euch hier zum Ziel. Und darum ist das der Dreh- und Angelpunkt, an dem sich unser aller Leben entscheidet. Ob es Jesus Christus gehört, ob sie ihm als ihrem Herrn dienen oder ob sie anderen Herren dienen. Ihr beiden habt heute mit der Wahl auf das Trauspruch, den ihr ja ganz bewusst ausgesucht habt und den ihr ernst meint, gezeigt, wir wollen Christus dienen. Wir wollen ihm mit unserem Leben folgen. Er hat uns gerettet. Er hat uns unsere Schuld vergeben und unser Leben gehört ihm. Und darum können wir uns mit euch darüber freuen, weil ihr dadurch die letzten Voraussetzungen habt, die man für einen Ehe überhaupt haben kann. Denn er hat versprochen, er wird mit euch gehen. Er hat versprochen, er wird euer Leben führen und leiten. Er hat nicht gesagt, dass er euch alle Probleme abnehmen wird. Und es werden immer Probleme kommen. Ihr werdet mit euren gegenseitigen Charakteren fertig werden müssen. Ihr werdet manche Dinge in Ordnung umstellen müssen im Laufe der Zeit. Ihr werdet jetzt erstmal ganz praktisch die richtige Uni finden müssen, an die ihr euren Studiengang anfangen könnt. Und es wird Krankheit kommen irgendwann in eurem Leben. Ihr werdet, wenn Gottes schenkt, Kinder haben, die euch im Endeffekt wieder viel mehr Freude als Ärger bringen, aber die euch auch eine schlaflose Nacht bereiten werden. Es wird ein spannender Weg werden, ein Abenteuer, kein Spaziergang. Aber er hat versprochen, bei euch zu sein. Und damit habt ihr den Stärksten an eurer Seite. Und das möchte ich am Schluss auch noch sagen. Ihr übernehmt damit mit eurer Ehe in dieser Zeit besonders auch eine große Verantwortung. Gerade in dieser Zeit, wo euch ja um viele Ehen zerbrechen. Oder viele Menschen es gar nicht mehr wagen, eine Ehe zu beginnen. Habt ihr, dadurch, dass Jesus Christus euch trägt und führt, die große Chance, auch durch eure Ehe andere mit ihm bekannt zu machen. Ihr habt die Möglichkeit, euer Haus zu öffnen, um auch anderen Hilfe und Geborgenheit zu schenken, die vielleicht in ihrer Einsamkeit leiden. Ihr braucht natürlich auch als Ehepaar immer wieder genügend Zeit nur für euch. Auch das wird wichtig sein, um euch Zeit zu nehmen, füreinander ganz da zu sein. Aber ihr übernehmt mit dieser Ehe eine große Verantwortung und eine große Aufgabe. Und wenn ihr die Ehe so nach Gottes Willen führt, dann werdet ihr durch die Ehe auch noch besser zugerüstet werden für euren Dienst für Gott. Wenn wir nach Gottes Willen zusammenleben, dann ist uns unser Ehepartner kein Hindernis, sondern eine Hilfe dabei, dem lebendigen Gott zu dienen. Und das wünsche ich euch, dass das geschieht. In dem Sinne wollen wir alle für euch beten, uns heute mit euch freuen und euch von Herzen wünschen, dass der Weg, den Gott über euer Leben schreibt, mit ihm liebet wird. Dass ihr den Schritt für Schritt an seiner Hand gehen könnt. Und so schließe ich mit zwei Strophen noch einem schon ziemlich alten Ehelied, das Philipp Spitta im 19. Jahrhundert geschrieben hat. Und dies sei auch euer Gebet. Ich und mein Haus, wir sind bereit, ihr Herr, die ganze Lebenszeit mit Leib und Seele zu dienen. Du sollst der Herr im Hause sein. Gib deinen Segen nur darein, dass wir dir willig dienen. Eine kleine, fromme, reine Hausgemeinde macht aus allen dir nur Gott die Wohlgefallen. Lass unser Haus gegründet sein auf deine Gnade ganz allein und deine große Güte. Auch lass uns in der Nächte grauen auf deine treue Hilfe schauen. Mit kindlichen Gemüten, selig, fröhlich, selbst mit Schmerzen in den Herzen, wir uns lassen und dann in Geduld und Fassen. Und dann wird Gott euch sicher ein Ziel. Lass mich bitten. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du selbst versprochen hast, unser Herr zu sein. Und ich danke dir dafür, dass Matthias und Katharina Fuschendorf in ihrem Leben den Weg zu dir gefunden haben. Dass sie begreifen konnten, wie sehr sie dich brauchen. Und dass sie bereit waren, umzukehren, ihre Schuld einzugestehen vor dir und dich anzurufen als ihren Retter und Herrn. Und dass du so ihrem Leben ein festes Fundament gegeben hast, auf dem sie stehen können, belastbar sein können, auf dem sie nun auch miteinander ihre Ehe beginnen dürfen. Schenke es ihnen, dass sie wachsen in ihrer Liebe zu dir und zueinander, dass sie ihnen den Mut
einander anzunehmen, sich in deiner Nachfolge auch einander wirklich ganz hinzugeben, auch Opfer zu bringen, dort wo es nötig ist. Und schenke es, dass ihre Ehe ein Vorbild wird, dass viele andere ermutigt. Und dass sie Menschen sind, an denen andere erkennen können, es lohnt sich, Herr, dir zu folgen. Und du bist treu. So führe du ihren Weg nach deinem guten Plan. Und hab Dank, dass jeder von uns jetzt schafft, ganz gleich in welcher persönlichen Situation er oder sie zur Zeit sein mag, dass jeder, der dich anruft, der Jesus und zugibt, dass er dich braucht, dass du dich nicht mit leeren Händen wieder weggehen lässt. Ach Herr, hilf uns allen und erbarme dich über unser Leben. Amen. Thank you.